Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zur 30. Folge von Peters Literaturküche. Mein Name ist Peter Fassbender und ich hoffe, ihr seid alle gut in den November gestartet. Bei der Themensuche für diese Folge bin ich auf den Autor Alfred Georg Hermann Fredi Hentschke gestoßen, der unter dem Namen Klabund geschrieben bzw. veröffentlicht hat. Dazu gehört auch eine Selbstbiografie, die ich jetzt hier direkt mal an den Anfang stelle. Kleine Selbstbiografie. Ich bin, da ich diese schreibe, 27 Jahre alt. Aber man könnte auch schreiben 3 Jahre oder 50.000. Ich stamme irgendwo aus der Mark. Ich bin ein Preuße und meine Farben, die ihr kennt, sind schwarz und weiß. Schwarz, das ist die Nacht und weiß, das ist der Tag. Ich bin Tag und Nacht. Ich bin in der Mark geboren, aber früher lebte ich einmal in China und schrieb mit einer großen Hornbrille betan kleine Verse auf große Seidenstreifen. Mein Weg ist noch weit. Wer mich eine Stunde begleiten will, soll mir willkommen sein. Immer wieder muss ich geboren werden. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich einmal ein Hase war und über die Felder hoppelte und Kohl fraß. Später war ich ein Geier, der den Hasen die Augen auszuhacken pflegte. So mordete ich mich selbst. Ich war gut, ich war schlecht, ich war schön und hässlich, liebreizend und entsetzlich, feige und tapfer, herrig und knechtig. Ich liebte die Menschen, aber ich liebte sie nicht mehr als die Tiere oder die Sterne, mit denen ich gerade so zu sprechen vermag wie mit dir, mein menschlicher Bruder. Ich liebe die Frauen, allen voran die liebste Frau, die mir Tochter und Mutter Gottes war. Sie ist längst an Gottes Thron zurückgekehrt. Dort steht sie, die Lilie in der Hand und lächelt und weint auf mich herab. Was ihr kennt, ist nur ein Teil dessen, was ich dichtete. Oft hat mir der Wind die Blätter verweht, auf denen ich schrieb. Ich habe bei meinen vielen Wanderschaften 2 ganze Dramenmanuskripte verloren. Wer sie gefunden hat, soll sie behalten. Ob er nun sein Zimmer damit tapeziert oder ob er sie seiner Frau nach dem Nachtmahl vorliest. Immer wieder muss ich mit heißer Klinge die klingenden Kämpfe in mir zu Ende fechten. Den Kampf der roten und der weißen Rose. Wenn ich einmal verblutet dahinsinke, soll man mir weiße und rote Rosen aufs Grab werfen. Das soll geschmückt sein wie ein Brautbett, und ein liebendes Paar soll wie Goldregen darauf niederstürzen. Und noch im Tode werde ich das neue Leben segnen. Alfred Hentschke, also Klabund, wurde am 4.11.1890 in Crossen an der Oder geboren und ist am 14.08.1928 in Davos verstorben. In München und Lausanne studierte er Philosophie und Literatur, arbeitete dann als freier Schriftsteller in München und Berlin. Seit dem 16. Lebensjahr war er lungenkrank und deswegen häufiger in Schweizer Sanatorien. Sein ganzes Leben herauszubreiten würde ein wenig weit führen an dieser Stelle, deswegen empfehle ich diesbezüglich den Wikipedia-Eintrag von ihm. Obwohl er nicht sonderlich alt geworden ist, hat er doch einiges an Schrifttum hinterlassen. Romane, Erzählungen und auch Lyrik. Insbesondere die kurzen Texte, die er verfasst hat, bieten sich natürlich für Peters Literaturküche an. Da wir uns im November, im toten Monat, befinden, habe ich einen Text rausgesucht, der da reinpassen könnte. Das Totenfest. Heute war das Fest der Toten. Einmal im Jahr verlassen sie das Totenreich auf dem Grunde des Meeres, wo sie zwischen Korallen, Seesternen, Rochen, Austern, Aalen und Spinnen hausen. Sie steigen aufwärts wie gläserne Quallen, und wenn sie an die Meeresoberfläche gekommen sind, erheben sie sich plötzlich geflügelt in die Lüfte und ziehen wie weiße Reiherschwärme nach dem Festland, wo sie aus den Wolken niederstürzen und die Gestalt annehmen, die sie trugen, als sie noch unter den Lebenden weilten. Ich, der Grillenhändler Henjo, hatte alles zum Empfang meiner liebreizenden Gattin Ise vorbereitet. Der Hausaltar war mit weißen Rosen geschmückt. 17 Kerzen hatte ich davor entzündet, denn meine Frau, meine Geliebte, meine Freundin hatte nur ein Alter von 17 Jahren erreicht. An der Geburt des ersten Kindes war die zarte, gebrechliche gestorben. Sie hatte das Kind mit sich hinüber in das Totenreich genommen. Dort schlief es traumlos unter einem Kristallgestrüpp, und die Mutter wachte seinerseits über den Schlaf. Die grünen Wogen zogen über sie beide dahin. Vor dem Altar waren Näpfe mit Reis, Früchten, kleinen Kuchen aufgestellt, denn Ise würde hungrig sein von der langen Reise durch Wasser und Wind. Der Teekessel summte. Drei Tasten waren bereitgestellt. Zwei größere, sie waren noch winzig genug, und eine kleinere. Ich saß, den spitzen Kopf in die breite Hand gestützt, und wartete. Draußen am Türpfosten flatterte auf langem Papierstreifen ein Gedicht im Winde. Ich hatte es selbst gedichtet und auf das Papier getuscht. Silberne Zeichen auf schwarzem Grund. »Komm wieder, Ise«, sang das Gedicht. Es war dunkel geworden. Die flackernde Kerze warf zitternde Schatten über den kleinen, tönernden, grünglasierten Gott, der in der Altarnische mit verschränkten Beinen saß. Die Hände erhoben, dass die Handflächen wie blasse Lotusblüten nach auswärts sahen. Er machte eine strenge, abweisende, unbarmherzige Miene und schien im Halbdunkel zu grinsen. Die Bewegung seiner Hände bedeutete wohl, lass deine törichte Hoffnung fahren, Hoenjo. Ich, der Gott deiner Ahnen und dein Gott, der von dir wusste, ehe du warst und von dir wissen wird, wenn du nicht mehr bist, sage es dir. Ise wird nie wiederkommen. Sie wird nie wiederkommen, wie sie einmal da war. Sie ist nur ein Bild, eine Einbildung deiner Fantasie, der es an bunter Beweglichkeit nie gefehlt hat. Du hast sie geträumt, du hast sie ersehnt, und deine Sehnsucht hat ihr einmal schwingende Gestalt gegeben. Du bist zu schwach, sie noch einmal zu schaffen. Träume einen neuen Traum. Noch besser, schlage das Gong, werde wach, verwese dein Wesen nicht. Du hast noch viel zu tun im Leben. Hast du zum Beispiel heute Abend schon für deine Grillen gesorgt? Ich erhob mich, ich trat an die rein zierliche Holzkäfige, darin hunderte von Grillen saßen. Jede Grille hatte einen Käfig, denn man durfte nicht zwei zusammensperren. Sie hassten einander und hätten sich gegenseitig aufgefressen. Selbst Männchen und Weibchen konnte man nicht lange zusammenlassen, sonst fraß das Weibchen als das Stärkere das Männchen auf. Ich besaß nur ein einziges Weibchen, das ich zufällig einmal an einem Männchen im Zustand der Umarmung gefangen hatte. Im Allgemeinen ließ ich die Weibchen laufen, denn nur die männlichen Grillen sind ein Handelsobjekt. Nur sie zirpen. Meine Methode, Grillen zu fangen, war übrigens sehr einfach. Ich brauchte nur einen Grashalm dazu. Mit diesem fuhr ich in die Grillenlöcher und die Grillen, die das Kitzel mit dem Grashalm nicht vertragen können, kamen heraus und wurden leicht meine Beute. Aus den Nachbarhäusern schollen durch die dünne Bambuswand Klagegesänge und monotone Gebete. Einige der Grillen begannen zu zirpen. Andere fielen ein, ich fiel vor dem Altar auf die Stirn und betete das große Totengebet. Danach das kleine, danach sang ich die Litanei nach Melodie der Herbstmusik. Als ich geendet hatte, sah ich vor mir im Schein der Kerze auf einer weißen Hyazinthe eine schwarze Grille sitzen. Ich musste aus Versehen einen Käfig offen gelassen haben. Ich nahm die Grille auf meine Hand. Es war das Weibchen, aber, oh Wunder, sie begann zu zirpen, und als ich genauer hinhörte, hörte ich sie sprechen. Fein und leise. »Ich bin Ise. Ich bin immer in meiner zweiten Gestalt bei dir gewesen. Wir Toten können zweierlei Gestalt annehmen, weilen gleichzeitig im Totenreich und im Reich der Lebenden. Doch wissen die Lebenden davon nichts. Nur einmal im Jahre geben wir uns ihnen zu erkennen, wenn sie das Fest der weißen Hyazinthe mit uns feiern. Ich bin immer bei dir gewesen. Du hast es nur nicht gewusst. Jeden Morgen und Abend hast du mir Futter gebracht, frisches Quellwasser und zarte grüne Minere. Ich bin dein einziges Grillenweibchen und du hast meiner zärtlich Acht gehabt. Heute sollst du deinen Lohn empfangen. Ich sah, wie die schwarzen Rückenschalen der Grille sich hoben, wie Torflügel eines Kerkergewölbes und aufbrachen, und aus dem Gefängnis des Tierleibes schwebte schillernd, leicht wie der Wind und durchsichtig wie Glas, Ise, wie ich sie einst gesehen, da sie noch lebte. Meine Erinnerung beschrieb sie so zauberhaft, wie sie vor mir stand. Sie trug ein blaues Kimono mit Sonnenblumen bestickt und auf den Armen hielt sie den Knaben, der zu schlafen schien. Wir hockten nieder vor dem Altar, dreimal beugten wir vor dem glotzenden Gott die Stirn auf den Boden. Mein Herz zitterte vor Seligkeit wie eine Winde im Wind. Ich schenkte Tee ein. Ich bot Reis, Süßigkeiten, kandierte Früchte. Ich vermochte nicht zu sprechen. Meine Lippen lagen wie Steinplatten aneinander. Der Gott im Hintergrund hatte sich in sich selbst zurückgezogen. Seine grünen Augen glänzten. Er meditierte. Als wir schweigend Tee getrunken hatten, legte Ise das Kind dem Gott auf die Arme. Dann wandte sie sich zu mir, umarmte mich schwach und zog mich auf das eheliche Lager. Die Matten lagen in der Ecke noch wie einst. Wortlos versanken wir in Seligkeit. In unserer Liebe klang das Zirpen der Grille. Endlich fand ich Worte. Bleib bei mir, Ise. Geh nicht wieder von mir. Ich ertrüge es nicht. Ise schüttelte den Kopf. Die hohe blonde Frisur, in der lange gelbe Schildplattenkämme steckte, neigte sich. Ich kann nicht bei dir bleiben, Henju, als Wesen deiner Art. Als Grille wohl. Oder als Stern oder Wolke. Bleib du bei mir, Henju. Geh mit mir über die Regenbogenbrücke. Finde deinen Weg, der uns auf ewig vereint. Ich sprach. Ist es nicht das Gleiche, ob du bei mir bleibst oder ob ich bei dir bleibe? Ise sah mich groß an. Ihre Augen hatten jetzt die Farbe und grünlichen Glanz des göttlichen Auges. Sie schwieg. Die Kerzen brannten herunter. Die Mitternacht, die Stunde des Abschieds der Toten rückte näher. Ise sprach, »Hast du alles für meine Heimfahrt gerüstet, wie es Sitte ist seit alters her?« Da seufzte ich tief auf, Tränen im Augen. »Ich habe getan, nach dem Gebot der Götter und Ahnen.« Und ich schob die Schiebetür auf, die nach dem Garten ging. Der Garten grenzte an den Fluss, und in einer Laube lag auf einem Mahagonitisch ein weißes Papierschiffchen mit einer dünnen Kerze als Mast. Schon war der Fluss besät und besternt mit solchen Schiffchen, auf denen die Seelen der Toten wieder heimwärts stromabwärts fahren, in das große Meer. Tausende und Abertausende glitten in der stillen Strömung. Die Kerzen blinkten, die Klagegesänge am Ufer schollen ihnen nach. Da sprach Ise, »Du hast ein Boot am Steg liegen, mit dem du zuweilen zum Fischfang fährst. Fahre du selbst mich wieder zu den Toten und bleibe bei mir. Nimm mich mit in dein Boot.« Da ließ ich das Papierschiffchen ohne Kerze im Fluss dahintreiben, wo es an die anderen stieß, Feuer fing und versank. Ich löste die Kette, Ise, das Kind auf dem Arm, sprang in das Boot und setzte sich in den Bug. Ich band die heilige Kerze an den Mast, entzündete sie und ergriff das Steuer. Und leise glitt der Kahn abwärts, dem Meer zu. Ich lege gleich noch ein Gedicht von ihm nach, das sich auch mit dem Leben und Tod und dem Dazwischen beschäftigt. Lebenslauf. Geboren ward Klabund, da war er 18 Jahre und hatte blonde Haare und war gesund. Doch als er starb, ein Trott, war er 2 Jahre älter, ein morscher Lustbehälter, so stieg er aufs Schafott. Er brachte ein Zwilling um. Das Mädchen war vom Lande und kam dadurch in Schande und ins Delirium. Klabund erhielt 2004 noch eine späte Ehrung. Der Walk of Fame Sterne der Satire in Mainz zeigt eine Gedenkplatte für ihn. Und mit einem satirischen oder augenzwinkernden Text geht es jetzt auch weiter. Man muss ihn halt immer in der Zeit, in der er geschrieben worden ist, betrachten. Weibertreu. Meine Damen, ich hoffe, Sie werden mir die kleine Geschichte nicht übel nehmen, die ich Ihnen hier erzähle, denn sie ist ziemlich leichtfertig. Aber ich möchte Ihnen zur Beruhigung mitteilen, dass sie sich im fernen Indien zugetragen hat. In Europa gilt, wie allgemein bekannt, die Ehe als Sakrament, und noch nie hat in Europa eine Frau ihrem Gatten die Ehe gebrochen. Es war einmal ein Herr namens Viradhara und eine Dame namens Kamadamini. Letztere war ein junges, zartes und fröhliches Geschöpf, während ihr Gatte Viradhara bereits jenes Alter erreicht hatte, von dem es im indischen Sprichwort heißt, ein alter Esel zieht nicht mehr. Kamadamini fand nun, dass es noch genug junge Esel gäbe, die ihren kleinen Korbwagen gerne ziehen möchten, sofern sie sie nur einspanne. Solches tat Kamadamini und geriet in einen Ruf, der selbst bis zu ihrem alten Gatten drang. Der Gatte ward auf das Heftigste bestürzt, als er solches vernahm, schwieg aber still und beschloss bei sich, sein Weibchen auf die Probe zu stellen. Er sprach eines Tages zu ihr, »Meine zärtliche Taube möge verzeihen, wenn ich sie einige Tage allein lasse, denn ich habe in Geschäften eine lange Reise anzutreten«, küsste sie auf die Stirn und verließ das Haus, um auf Umwegen wieder dahin zurückzukehren und durch das Fenster in das Zimmer einzusteigen und sich dort unter dem Bett zu verstecken. Kaum hatte Virandhara das Haus verlassen, als Kamadamini sich putzte und schmückte, kleine Kuchen buk, in bester Butter und bestem Mehl und ihre Dienerin mit der Einladung zu einem jungen Herrn sandte, der ihr schon öfter den kleinen Korbwagen gezogen hatte. Der junge Herr erschien auch mit vielen Freuden, sie aßen und tranken und begaben sich danach in das Zimmer und ins Bett. Hierbei berührte nun Kamadamini mit einem Fuß zufällig den Leib ihres Gatten, der versteckt lag, um sie auf die Probe zu stellen. klug, wie die Frauen in allen bösen Dingen nun mal sind, Verzeihung, meine Damen, in Indien, wusste sie sofort, wer da liege und um wem es sich handele. Als nun ihr Liebhaber sie umarmen wollte, stieß sie ihn zurück und sprach, »Herr, ihr dürft mich nicht berühren.« Der junge Herr erwiderte ärgerlich, »Ich bitte euch, mir Auskunft zu geben, schöne Frau, warum in aller Welt ihr mich sonst habe rufen lassen.« Sie sprach, »Ich besuchte vor Sonnenaufgang den Tempel in Kandadika. Da erscholl plötzlich eine Stimme. »Unglückliche, du wirst innerhalb 3 Monate Witwe sein.« Ich erschrak bis ins tiefste Herz, denn ich liebe meinen Mann über alles in der Welt, selbst mehr als mein Leben oder meine Ehre. Und ich flehte, »Göttin, gibt es ein Mittel, meinen Gatten vor dem Verhängnis zu retten?« Sie erwiderte, »Ja, ich will dir dieses Mittel nennen. Du musst einen fremden Mann umarmen. So wird der deinem Gatten bestimmte Tod auf diesen übergehen. Er aber wird 100 Jahre alt werden. Wisset also, dass ihr mich nur zwar umarmen dürft, dass der Tod aber von der Göttin Kandadika euch sicher ist.« Da lächelte der junge Mann, denn er begann, die junge Frau zu begreifen. Indes der Ehemann sich in seinem Versteck hin und her wälzte wie ein Kater, dem man krault. Und der junge Mann sprach, »Gern will ich den Tod auf mich nehmen, nachdem ich euch habe umarmen dürfen.« Und also umarmte und liebten sie einander, während der Gattin, ob des Opfers, das seine Gattin aus Liebe zu ihm brachte, Tränen der Rührung vergoss. Als sich nun der junge Mann zum Fortgehen anschickte, da kroch auch der Gatte unterm Bett hervor. Tränen noch in den Wimpern, umarmte ihn, der höchstlich erschrocken tat, und sprach, »Mein Lebensretter, mein treuester Freund bis zu dem unvermeidlichen Tode.« Und er küsste seine Frau und sprach, »Du bist die treueste Frau, die je auf Erden wandelte. Sei gesegnet.« Hiermit, meine Damen, ist die Geschichte zu Ende. Und ich bemerke, um jeden unliebsamen Missverständnis vorzubeugen, dass so ungetreue Ehefrauen, so nichtsnutzige junge Burschen und so alberne alte Ehemänner natürlich nur in Indien vorzukommen pflegen. Ja, das klingt in der heutigen Zeit alles recht harmlos. Er hat zu seiner Zeit aber sehr mit Anfeindungen zu kämpfen gehabt, war in Skandale verwickelt, moralische, politische und so weiter, wurde auch wegen Gotteslästerung angeklagt und hatte mit mancherlei Todesdrohungen zu kämpfen. Glücklicherweise hat ihn das nicht am Schreiben gehindert. Auch ins Reich der Tiere hat es ihn verschlagen, und darum geht es auch in dem nächsten Text jetzt. Fabel. Ich stocherte mit meinem Spazierstock in einem Ameisenhaufen herum. Wild und geängstigt liefen die Tiere durcheinander. Plötzlich hob ich ihn heraus und ging davon. Die Ameisen, die den Stock in den Lüften verschwinden sahen, schrien, »Welch ein seltsamer Vogel!« Eine ganz besonders kecke Ameise war am Stock emporgeklettert. Ich musste sie abschütteln. Ganz aufgeregt kam sie bei den anderen an. Atemlos stieß sie hervor. »Er hat einen Menschen in den Klauen! Er frisst Menschen!« Darauf ging sie hin, fiel in Tiefsinn, schrieb ein Buch »Art, Abstammung und Organismus des neu entdeckten Stockvogels« und wurde zum ordentlichen Professor der Zoologie an der Ameisenuniversität Pritzenglück ernannt. Nicht nur ironisch und satirisch hat er geschrieben, er hat eine große Bandbreite in seiner Literatur, in seinem Werk. Wie dieser jetzt folgende etwas erzählende, poetischere Text von ihm. Das Nachtpfauenauge. Es ist 11:30 Uhr Mittag. Ich sitze an meinem Tisch. Ich habe nur einen Tisch. Es ist mein Arbeits-, mein Spiel-, mein Esstisch. Die kleine gelbe Lampe brennt. Mein Zimmer geht nach hinten auf den Hof und hier wird es nie Tag. Auf dem Hof stehen die seit vielen Wochen nicht abgeholten Mülleimer. Die Müllkutscher streiken. Ich darf das Fenster kaum öffnen, sonst weht der Wind eine gelbe, samumähnliche, übel duftende Wolke in mein Zimmer. Ich bin sehr früh aufgestanden heute. Sonst pflege ich bis 2, 3, ja manchmal bis 4, 5 im Bett zu bleiben. Das heißt, ein Bett besitze ich nicht. Dazu hat das Zimmer keinen Platz. Es ist eine Art Schlafsofa. Es ist kalt im Zimmer. Draußen pfeift der Ostwind. Das gelbe Licht der Lampe tut mir wohl. Es erinnert mich an ein Zimmer weit unten im Süden, wo man nicht fror und wo der gleiche gelbe Lampenschirm um die Lampe hing. Maria selbst hatte ihn aus einem Fetzen Seide zurechtgeschnitten. Seitdem ist mir die Sonne zuwider und dieses gelbe Licht mir gerade recht. Bis jetzt hielt ich die Augen geschlossen, nun öffne ich sie und sehe ein wenig verwundert mich wieder in die Welt gestellt. an der Wand ein Kupferstich. Liebesfrühling. Ein Porto-Kassenkavalier in römischer Tunika, der sich über ein etruskisches Barmädchen neigt. Ein Bücherschrank mit einer Glastür, dahinter man die Büchertitel lesen kann. Der Schrank ist stets verschlossen, denn die Bücher gehören meinem Wirt. Das Zimmer riecht ein wenig nach aromatischem Essig. Damit reibe ich mich früh ab, weil ich des Nachts leicht in Schweiß gerate. Es hat vorhin geklingelt. Und ich habe das Gefühl, dass irgendein Telegramm oder Expressbrief für mich auf dem Korridortisch liegt. Ich habe dem Mädchen verboten, mich zu stören. Soll ich nachsehen? Es ist wohl gleich. Manchmal mache ich Telegramme 4 Wochen nicht auf. Vielleicht ist das Haus mit den Eselsköpfen eingestürzt oder eine Brandkatastrophe hat es verheert. Es ist mir alles gleich. Womit ich keine Banalität gesagt haben will, sondern es ist alles gleich. Ich bin in mein Schicksal und dieses Telegramm wird mich so wenig aus dem Gleichgewicht bringen wie der Tod eines geliebten Menschen oder mein eigener Tod. Ich bin über den Tod und über mich hinaus. Ich habe zu viel gelitten. Es ist alles nur noch da, mich zu bestätigen. Der Ostwind, der aromatische Essig, die gelbe Lampe, die geliebte Frau, der Tod. Als ich Maria zu lieben begann, da wusste ich, mit einer schmerzlichen, bitteren, süßen Gewissheit vom ersten Tage an, dass ich sie töten würde. Töten, ohne Absicht, ohne Bewusstsein um Zweck und Ziel. So wie Munk mich hatte töten wollen, als er mit einem Messer auf mich losging, weil ich um eine Antwort verlegen war. Das Schicksal stellt eine Frage an mich und ich tötete Maria, weil ich um eine Antwort verlegen war. Ich wehrte mich mit aller meiner seelischen Kraft gegen diese Todeswünsche, die ich gerade in den holdesten Augenblicken der Erfüllung und Vollendung für sie hatte. Als wäre es gestern geschehen, so erinnere ich mich an jene Sommernacht am Silbersee. Ein betäubender Wohlgeruch von Blumen und Sternen lag in der Luft. Die Blumen strahlten, die Sterne dufteten, in meinen Ohren zippten noch die sommerlichen Grillen. Wir lagen auf der Veranda, nur in die veilchenblaue Dämmerung gehüllt. Maria lächelte, dass ich ihr Lächeln körperlich spürte. So glücklich bin ich, dass dieses Glück nicht dauern kann. Ich wandte den Kopf. Der gleitende Flügel eines Nachtpfauenauges hatte mich berührt. Wie gesagt, die Bandbreite ist schon sehr erstaunlich von dem, was er so geschrieben hat in seinem Leben, in seinem recht kurzen Leben. Als letzten Text in dieser Folge habe ich noch einen ganz, ganz kurzen ausgewählt. Da sind wir dann auch wieder eher in der Abteilung Augenzwinkern, Satire und so weiter. Das Sprichwort. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, dachte die Kröte, denn sie war den ganzen lieben langen Tag und die ganze liebe lange Nacht allein. Niemand mochte sie, niemand ging mit ihr spazieren, niemand spielte mit ihr im Kaffeehaus Tarock, niemand verstand sie. Es war ein schauderhaftes Leben. Zahlen, zischte sie an der Bar, wo sie bösartig auf einem hohen Schemel hockte und Glühwein trank. Was ihr sowieso nie bekam, zog sich ihre Regenhaut an und begab sich zum Schöpfer aller Dinge. Sie lüftete höflich ihren braunen Plüschhut und trug ihr Anliegen vor. »Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei«, sagte sie weinerlich und betrübt. »Habe ich jemanden etwas Leides getan? Ich sehe nur so aus.«
»Entschuldigen Sie«, sagte der liebe Gott. »Ich verstehe Sie nicht recht. Aber Sie zitieren soeben ein Sprichwort. Sind Sie vielleicht ein Mensch?«
Betroffen dachte die Kröte nach und kleinlaut gab sie schließlich zu. »Nein.«
»Also«, sagte der liebe Gott.
Kröte lebte hinfort einsam weiter. Was blieb ihr auch anderes übrig? Sie war der Dialektik des lieben Gottes nicht gewachsen. Tja, liebe Freundinnen und Freunde der Literatur, das war's dann auch wieder. Das war die Novemberfolge Klabund von Peters Literaturküche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Textauswahl von Klabund und vielleicht hat der eine oder die andere Lust und Interesse daran, sich weiter mit dem Werk von Klabund zu beschäftigen. Bleibt mir nur noch, euch einen wunderschönen November zu wünschen. Genießt die Zeit und lasst es euch gut gehen. Bis bald. Euer Peter Fassbender.